Gerade am Freitag habe ich den Ian getroffen mit dem Ziel, er hat ja jetzt sein Buch ins Türkisch übersetzt, dass wir eine Veranstaltungsreihe machen in Türkisch. Und das ist etwas, wofür sein Herz so richtig brennt. Und ihr wisst ja, im November oder im Dezember hat man da in Uingen diese Veranstaltung, wo die deutsch-türkische Gesellschaft eingeladen hat. Jetzt werden wir schauen, wie weit diese Türen schon offen sind und ob diese deutsch-türkische Gesellschaft auch in der Lage ist, eine Veranstaltung mit dem Ian zu machen. Und dann hätten wir 3 Tage Zeit, dann könnte man in Göppingen, in Esslingen, in Stuttgart oder in Sindelfingen, je nachdem, wo halt am meisten Türken sind, das machen. Und der Ian sagt ganz klar, wie er da oben war, hat er keinen Mohammed gesehen. Das ist schon hammerhart, Leute. Aber, und er sagt, wir müssen das Evangelium predigen, solange es noch geht. Weil er ist sehr davon überzeugt, dass diese Revolten, die letztes Jahr in London waren, dass das nur ein Vorgeschmack ist für das, was in ganz Europa sich Bahn bricht. Es sind Dinge im Unterschwelligen am Kochen, Leute. Das sehen wir mit unseren blauen Augen und den rosaroten Brillen noch nicht. Aber wir haben eine Herausforderung. Und deswegen ist es eine schöne Herausforderung, wenn wir sowas ins Auge fassen können. Wir haben jetzt den Termin, ich glaube 24., 25., 26. Oktober. Es ist nicht so ferne. Ins Auge gefasst. Und der Herr möge uns die nötigen Türen öffnen, damit es dann auch mit der nötigen Schlagkraft passieren kann. Die Britta war das letzte Mal bei euch, die lasst euch herzlich grüßen. Und es ist dann Schlag auf Schlag gegangen. Sie musste dann relativ schnell nach Graz fahren, weil der Schwiegervater sehr kritisch ins Krankenhaus eingeliefert wurde und noch in derselben Woche ist er verstorben. Und es war was ganz Schönes. In den Armen von meiner Frau und von unserem mittleren Sohn Clemens ist unser Schwiegervater von uns gegangen. Und vor 2 Jahren hat er Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen. Nachdem er jahrzehntelang sich verbissen als eingefleischter Sozialist dagegen gewehrt hat. Und da in den letzten Stunden, wo er also nicht mehr viel sprechen konnte, ich kann mich nur erinnern, ich habe einen Tag vorher, vor seinem Tod, noch mit ihm telefoniert und er konnte nur mehr Laute von sich geben, aber anhand von den Lauten konnte man ihn hören. Irgendwo sein Inneres wahrnehmen, wie er sich gefreut hat. Und die Britta hat ihn eben noch gefragt, hast du Schmerzen? Hast du Sorgen? Hast du Angst? Und er hat alles mit Nein beantwortet. Und er ist so friedlich, so entspannt von uns gegangen. Und im selben Zimmer war ein zweiter Patient offensichtlich auch zum Sterben. Und der hat dann nach einer Weile, eben wie er gesehen hat, wie der, meine Frau und der Clemens sich um den Kranken bemüht haben, ihn gesegnet haben, mit ihm aus der Bibel gelesen haben und so weiter, hat er gedacht, das sind professionelle Dienste. Ja, kommt denn keiner zu mir? Hat er herübergerufen, so quasi als Beschwerde. Nur der wird da versorgt und ich nicht. Und es stellt sich dann heraus, den hat man als Hochwürden angesprochen, dass das ein Geistlicher war. Und die Britta hat sich dann auch natürlich um ihn gekümmert, hat ihm aus der Bibel vorgelesen und hat mit ihm gesprochen über diese Dinge, über die Gnade, über die Vergebung der Sünden und hat ihn gefragt, ob sie ihn segnen darf und hat dann dem Geistlichen die Hände aufgelegt. Und sie haben richtig gemerkt, wie der das angenommen hat. Auch das war dann noch sozusagen ein Ding, das da mit dazugeflossen ist. Und Sie hatte dann natürlich ungeübt, spontan die Aufgabe, die Beerdigung vorzubereiten und alles in die Wege zu leiten. Und es war sehr, sehr kurze Zeit, weil es sollte vor den Osterfeiertagen passieren. Und das war natürlich ein extremer Stress für die Britta. Und ich bin dann mit den restlichen Kindern eben gerade so nachgekommen, dass sie dann so spät in der Nacht, am Tag vor der Beerdigung ankommen bin. Und sie hat das alles wunderbar vorbereitet. Und das war dann ein wirklich so schönes Fest, dass einige der Verwandten dann kommen sind und gesagt, so möchte ich auch beerdigt werden. Weil da war keine Bedrückung drauf, sondern es war genau das, was eigentlich in dem Herzen des Schwiegervaters passiert ist, ist dann auch als Zeugnis über die ganze Veranstaltung gekommen. Und es war so ein Ausdruck dieser Liebe und dieser Sicherheit der Erlösung war auch über diese Veranstaltung. Und es war wirklich eine Freude. Ich habe das letzte Mal ja nicht kommen können, weil ich spontan den Eindruck gehabt habe, ich soll durch eine offene Tür gehen, die lang vorbereitet wurde. Also die Wege, die der Herr hat, die sind oft ja sehr, sehr interessant. Es gibt diese neue Z, die inzwischen erschienen ist, und dieses Projekt, dieses Magazin ist ein ausschließliches Glaubensprojekt. Dass das immer noch besteht, ist eigentlich ein großes Wunder. Und damals, es ist eben länger her, bevor diese Veranstaltung damals in Uhingen war, habe ich mir 3 Tage so Auszeit genommen, um in Stille im Gebet das vorzubereiten, und habe da die Einladung einer Schwester im Schwarzwald angenommen, in ihrer Pension diese Zeit zu genießen. Und dort hat sie mir gesagt, ich soll unbedingt diese Frau besuchen oder mit ihr in Kontakt treten. Eine gewisse Frau, die sich in der Bereich Lebensrecht beschäftigt. Und das hat sich nicht ergeben, aber dann irgendwann habe ich die angerufen und gesagt, ich komme gerade in der Gegend vorbei, wir können uns, weil ich gar nicht viel Zeit habe, an einer Autobahnraststelle zum Kaffee treffen. Das haben wir dann gemacht. Und die hat gesagt, ich sollte unbedingt den Herrn kennenlernen. Und ja, den habe ich dann eine E-Mail geschickt und der sagt, ja, er ist an dem und dem Wochenende auf der und der Konferenz, und das war genau dann dieses Wochenende mit dem Sonntag. Und der macht genau das, was wir vorhaben oder das wir als Ziel vor uns haben. Und der hat alle seine Türen geöffnet, damit wir das, was er schon vorbereitet hat, jetzt als Fertiges genießen können. Nämlich für das Projekt, das wir vorhaben, dieses Thema Familien, nämlich die Bedeutung der Familie in unserer Gesellschaft auf der Basis christlicher Werte so stark zu kommunizieren, dass das richtig in die Bevölkerung geht und andererseits aber auch in die Regierung, in die Gesetzesgebung. Da hat er alles vorbereitet, nämlich die Vernetzung von solchen Organisationen, die hätten wir erst von vorne, von null beginnen müssen. Der hat schon fast das fertige Netzwerk, das er jetzt zur Verfügung stellt. Der hat schon die direkten Kontakte in die Bundesregierung, wo er die Türen dazu öffnet. Also das war einfach in ein fertig gemachtes Werk einzutreten, so wie das im Epheser heißt. Und das war der Grund, warum ich dem dann dieser offenen Tür gefolgt bin, und da habe ich dann kurzfristig der Britta gesagt, dass sie predigen darf. Das macht immer so Spaß, wenn ich das so kurzfristig sage. Und sie dann so ganz fast aus dem Stand heraus dann in diese Lage versetzt wird. Das gibt dann immer ein bisschen Diskussionen in der ersten Stunde. Aber es ist einfach fantastisch, wie diese Dinge sind, wie der Herr die Sachen zusammenfügt. Und das Thema der heutigen Predigt, das ist davor entstanden, an einem Wochenende, wo ich wieder mal in Aachen war. Und ich hatte dort die Aufgabe, am Sonntag an 2 Gottesdiensten zu predigen. Aber wie die Leute gehört haben, dass ich da komme, hat die Jugendgruppe gesagt, ja, ich soll am Vorabend, am Samstagabend auch zu ihrem Jugendabend kommen. Und die hatten das wirklich einen tollen, schönen Abend. Die haben dort was zum Essen vorbereitet und es war einfach ein wirklich schöner Abend. Und die haben einfach Wir haben einfach so einen ganz offenen Abend gehabt. Das wäre euch vielleicht mal ganz ein schöner Stil auch für so einen Gottesdienst, wo wir einfach gesprochen haben, was liegt euch am meisten am Herzen? Worüber sollen wir heute Abend reden? Also kein festes Thema oder irgendwas, sondern was wäre eine Frage, wo die Antwort euch wirklich wichtig wäre? Was wäre sozusagen das Besondere, was wir da anstreben können? Und es stellte sich heraus, dass ziemlich die meisten die Frage hatten, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Das war denen ein heißes Begehren. Und dann hat man einen schönen, lockeren Abend und es ist einfach so geflossen. Das ist ja so nicht so wie heute, bin ich ein bisschen vorbereitet auf das, was ich da sagen werde. Aber das war ja damals ja nicht, weil das war ganz spontan, dass man gesagt hat, ja, am Abend gibt's noch den Jugendabend und da soll ich auch dabei sein. Und das war einfach so herrlich. Und vor allem eben dieser Hunger, die wollten wirklich wissen, wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben erkennen? Wie geht's euch mit dem Thema? Ist das ein Thema für euch? Weil darüber würde ich heute predigen. Ist das okay? Noch wer?
Ja.
Weil das Beste, was passieren kann, ist, wenn jemand wirklich das Begehren hat, auf so etwas zu empfangen. Weil dann wird es auch tatsächlich passieren. Weil ihr kennt ja die Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist ja so eine Sache. Wenn ihr am Tetrapack am Strohhalm nicht ansaugt, dann kommt nichts heraus. Das ist so ähnlich. Aber das steht jetzt da nicht in der Bibel, aber das ist das Prinzip. Und wenn wir geistliche Dinge nicht wirklich begehren, dann kriegen wir nichts. Das ist nicht, weil Gott irgendwie eben knausrig ist, sondern weil er haben will, dass wir das wirklich als wert erachten, was er uns in seiner Gnade an Reichtum geben will. Deswegen braucht's das, dass wir richtig ansaugen und dass wir richtig begehren, dass wir wirklich uns ausstrecken, dass wir danach schreien, danach suchen. Das ist so wichtig. Das ist nichts, wo man sagen, so im Vorübergehen, er wird mir schon was geben, wenn er was übrig hat. Sondern das bedarf dieser Entschlossenheit. Wir gehen deswegen so leer aus, weil diese Entschlossenheit ausbaufähig ist, würde ich meinen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und zum Einstieg habe ich diese Tage im Chambers, mein Äußerstes für sein Höchstes heißt das Buch und es ist ein ganz gutes Motto. Das ist auch die Spielregel für jemanden, der mit Gott leben will in unserer Zeit. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Das ist einfach gigantisches Motto und ich liebe diese Einblicke, die dieser Oswald Chambers da uns mitteilen kann. Und da bringt er die Stelle aus dem 1. Mose 22, wo Gott dem Abraham auf die Probe stellt. Und er sprach zu ihm, Abraham! Und er sagte, hier bin ich. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Also, wenn Gott zu dir spricht, dann ist das Beste, du sagst, hier bin ich. Obwohl er es genau weiß, wo du bist, aber es ist einfach wichtig, dass du sagst, hallo, ich höre. Und dann sprach er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ich meine, wir kennen die Geschichte, gell? Aber stell dir das einmal so richtig ganz praktisch vor. Welches eurer Kinder hat zu Hause ein ganz frisches, junges Kätzchen? Gibt's so jemanden? Aber ihr könnt euch das vorstellen, gell? Und wenn du jetzt als liebender Vater zu deinem Kind gehst und sagst, komm, liebes Kind, nimm jetzt dein Kätzchen und wir gehen da auf den Hügel dort am Rande unserer Stadt und dann nimmst du einen Stein und dann erschlägst du dein Kätzchen. Stellt euch einmal das so richtig vor. Du als Vater mit deinem Kind, machst du das? Und jetzt haben wir hier Gott, von dem wir heute so oft gehört haben, dass das der liebende Vater ist. Und sowas. Es ist so interessant, wie wir Menschen den Willen Gottes interpretieren. Wir interpretieren ihn aufgrund unserer Tradition, aufgrund unserer Prägung, aus so vielen Einflüssen, die auf uns einströmen. Das sind die gewissen Dinge, die uns da stark beeinflussen. Und da kommt auch dieser Vers zur Geltung, es geschehe nach deinem Glauben. Was du glaubst, das kriegst du. Wenn du einen strafenden oder fordernden Gott an den glaubst, dann wirst du diesen Gott erleben. Und der Abraham glaubte, dass er seinen Sohn töten soll. Und ist mit einer gewissen Entschlossenheit losgezogen auf den Berg, um das zu tun im Gehorsam. Das ist schon ein heißes Ding, was da abgegangen ist. Und der Chambers bringt einen ganz neuen Aspekt hier ins Spiel. Und den finde ich faszinierend. Ich glaube, dass da wirklich bringt er etwas auf den Punkt. Nämlich, dass nur durch diese Qual dieser furchtbaren Prüfung Abraham dazu gebracht werden konnte, seine traditionelle Auslegung loszuwerden. Nämlich das falsche Bild von Gott wegzukriegen. Nur durch diese Erschütterung, durch dieses ans Ende zu kommen, ans Limit zu kommen, hat er offensichtlich diesen Schritt erst tun können. Und ich glaube, dass darin die Herausforderung für uns liegt. Wenn es darum geht, dass wir wollen, dass wir den Willen Gottes ganz explizit für unser Leben, für unseren Dienst, für unseren Auftrag erkennen. Wir müssen genauso dorthin kommen, dass wir diese Überlieferungen, die mit einem falschen Gottesbild zusammenhängen, dass wir von dem frei werden. Die Britta hat so ein schönes Erlebnis gehabt, die ist eben heute deswegen nicht da, weil sie gerade sehr damit beschäftigt ist, die Ausstellung vorzubereiten, die nächste Woche am Donnerstag eröffnet in Adelberg. Sie ist ja leitet diese Abteilung vom Kultur- und Kunstverein in Adelberg. Und da wird jetzt davon Robert von der Heide eine Ausstellung gemacht. Und die Tochter, der Künstler ist schon verstorben, und die Tochter präsentiert es. Und in dieser Phase hat die irgendwas gesagt von ihrer weißen Göttin, mit der sie da irgendwo im Bunde steht. Und die Britta hat darauf nur entgegnet, dass sie mit Jesus Christus im Bunde steht, sozusagen dem Sohn des Vaters, Gott dem Vater. Und sie sagt dann so ganz verächtlich, was mit diesen Patriarchen? Und dann sagt die Britta, ja, genau mit dem. Und das war's dann, gell? Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist nicht viel, gell? Aber in der Zwischenzeit hat diese Frau irgendein Art Kirchenlied oder einige Verse von so einem Kirchenlied irgendwo in Erinnerung bekommen oder in den Unterlagen gefunden und liest es durch, und da wird der liebende Vater in irgendeiner Weise mehr aus mehreren Aspekten gebracht und sie war gerade in einer problematischen Stelle und hat dann erlebt, wie sozusagen sie diese Lasten auf diesen liebenden Vater legen konnte. Und es war dann weg. Und beim nächsten Mal, wie sie die Britta getroffen hat, hat sie das erzählt. Und plötzlich war ein Zugang zu diesem patriarchischen Gott auf einer ganz anderen Ebene durch das, was sie an sich durch diese Auseinandersetzung ausgelöst, aber dann konkret in ihrem Leben erlebt hat. Einfach fantastisch. Ein erster Schritt, ein Gottesbild auszuwechseln. Und das brauchen wir auch. Wir haben Gottesbilder. Und da braucht man nicht so weit zurückschauen und jetzt das Ganze in die humanistische Kiste stecken oder in irgendeine andere Kiste. Wir haben auch theologische Verrenkungen aus unseren ganz unmittelbaren nächsten Hintergründen. Und es ist wichtig, dass wir in diese Haltung kommen, dass wir unsere traditionellen Erkenntnisse oder Glaubensauffassungen wirklich freigeben zur Prüfung, dass sie uns nicht im Wege stehen, dass das nicht unsere Stolpersteine sind. Zum Beispiel eben gerade das, wenn irgendetwas passiert, dass wir das Gott in die Schuhe schieben. Eben zum Beispiel, dass die Krankheit eine Prüfung Gottes ist. Oder dieses Argument, dass quasi einer Mutter das Kind weggenommen wurde, weil sie es zu sehr geliebt hat. Da gibt es die interessantesten Argumente, die man so hört. Oder wenn man jetzt irgendwo einen Schritt in Richtung des Reich Gottes einnehmen gemacht hat und auf das hin dann irgendwie eine Attacke des Teufels geschieht. Wenn du das glaubst, wird es geschehen, das ist keine Frage. Aber das ist ein falsches Glaubensmuster. Und so gibt es einige an Glaubensmuster, die wir loswerden müssen. Und im Wesentlichen sind es Lügen des Teufels, die uns hindern wollen, den Vater, der uns so durch und durch liebt und der eben nicht nach Leistung frägt und nicht schaut, dass du die Gesetze hältst oder in allen Punkten richtig bist und keine Fehler machst oder wie immer wir das Muster gestrickt haben. Er liebt uns uneingeschränkt von unserer Person. Er liebt uns so unermesslich, dass wir das mit unseren Worten nicht fassen können. Und wir brauchen diese Feuerproben, die unser Konzept erschüttern, in welcher Form diese Erschütterungen auch sind. Und dazu, um nämlich ihn zu erkennen, wie er ist, nämlich die Erkenntnis seiner selbst. Das ist also diese Stelle, eine meiner Lieblingsstellen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus in Epheser 1, Vers 17, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Es geht schlussendlich in allem nur um diese Beziehung. Dass ihr als Schnuckiputzis den Papa umarmt und sagt, mit all den Beschränkungen, die ich habe, ich liebe dich von dem Herzen, das ich habe, von den Möglichkeiten, die ich habe. Und ich will nicht loslassen. Diese Beziehung, um diese Beziehung geht es. Und aus der Beziehung heraus kommen wir dann in die Lage, die Dinge zu tun, die er haben möchte. Nämlich aus der Beziehung heraus können wir seinen Willen erkennen, weil wir dann den Pulsschlag seines Herzens hören. Wenn du jemanden so eng umarmst, dann hörst du das Herz pochen. Und es ist so wichtig, dass wir das Herz des Vaters so nahe haben. Das hilft nichts, dass wir sagen, okay, der ist im Himmel und irgendwo im dritten oder im fünften oder im sechsten irgendwo da oben und hat alles im Blick und wir haben dann so abstrakte Vorstellungen vom Universum und von Ewigkeit und von was weiß ich was. Das ist alles recht und schön. Oder wenn wir über die Endzeit philosophieren oder über das, was weiß ich, die Katholiken übers Fegefeuer oder etc., was man alles so theologisch da durch den Kakao ziehen kann. Es geht schlussendlich, dass wir diese enge Beziehung zum Vater haben. Und Jesus Christus hat das erreicht durch sein vollkommenes Werk, dass dieser Zugang unlimitiert geöffnet ist. Es gibt rechtlich kein Hindernis. Wenn der Feind dir irgendwas anderes erzählt, dann kannst du ihm sagen, das ist eine Lüge. Alles ist eine Lüge. Es gibt nichts, was jemanden in Christus hindert, diese enge Beziehung zum Vater zu haben. Darum geht's und um sonst nichts. Und wenn wir jetzt in unserem ganz alltäglichen, praktischen Leben unterwegs sind, dann ist es wichtig, dass wir an diesen Dingen festhalten. Weil unsere menschliche Natur macht es nämlich genau verkehrt. Wenn wir ein Problem haben, schauen wir aufs Problem. Wir schauen das schwarze Loch an. Schwarzes Loch! Wir schauen die roten Zahlen auf dem Bankkonto an und können uns nicht vorstellen, wie das gelöst wird. Wir schauen die Krankheit an und hören dann noch die Diagnose und lesen in der Zeitung, dass die Schulmedizin so viel Mist baut und sind entsetzt. Wir sollen ihn anschauen. Und wenn wir ihn anschauen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Und das ist eine Übung. Nicht eine fromme Übung, sondern das ist eine Entscheidung. Das ist ein tatsächlicher Kampf. Das ist in dem Sinn nichts Lockeres. Das darf man nicht so irgendwie banalisieren, dass man sagt, na, du musst nur so und so und so. Das ist für dich ganz persönlich ein ganz spezieller Kampf. Und das ist immer eine Auseinandersetzung, möglicherweise sozusagen an einer Endlinie, wo es für dich so ausschaut, als gäbe es dort kein Weiter. Aber es ist diese Entscheidung, wo du sagst, ich schau zu ihm. Mit den Mitteln, die du hast, also da kannst du dir helfen mit allen möglichen Tricks, dass du deinen Fokus dorthin lenkst, dass du, was weiß ich, in den Keller runtergehst und einmal laut schreist, ich weiß nicht, was du brauchst, um dich da zu motivieren, herauszutreten aus dieser teilweise Gefangenschaft, diesen Gefangensein auf das schwarze Loch zu schauen. Natürlich ist es wichtig, dass du Geschwister hast, die dir in dem Moment zur Seite stellen, weil sonst wäre Gemeinde an sich nicht unbedingt notwendig, wenn wir alle gesondert, allein, isoliert auf die schwarzen Löcher schauen. Nur am Sonntag schauen wir gemeinsam aufs schwarze Loch. Sondern es geht darum, dass wir einander erkennen, was Christus für dich hat, weil es ist leichter zu sehen, was er für dich hat, als was er für mich hat. Und dann, wenn ich das sehe, sehe ich ja schon wieder was von ihm und werde sogar schon wieder verändert in dem. Das hat ja auch für mich eine gute Auswirkung. Abraham war bereit, das zu tun, was Gott von ihm wollte. In dem Rahmen, wie er es verstanden hat. Aber er war dann auch bereit, zu gehorchen und dann seine bis dorthin gültigen Glaubenssätze über den Haufen zu schmeißen. Das müssen wir auch lernen, dass wir nicht stur, heil, religiös auf irgendwas verbissen festhalten, dann sind wir Fanatiker. Schrecklich. Und nicht leitbar für den Heiligen Geist. Weil wenn er so ein frommer Fanatiker gewesen wäre, dann hätte er das durchgezogen und hätte den Isaak geopfert. Und wäre stolz gewesen, was er für Gott getan hat. Und er hätte dem Engel, hätte diese Stimme des Engels als eine Einflüsterung des Teufels deklariert, die ihn jetzt im letzten Moment noch versucht, den Willen Gottes zu tun. Merkt ihr, wie knapp das daneben sein kann? Super fromm und total daneben? Das ist ein Wahnsinn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir tatsächlich den Willen Gottes erkennen. Wirklich den Willen Gottes. Nicht nur ein frommes Konzept. Auch nicht nur fromm irgendwelche Bibelstellen heruntergeleiert. Das ist noch immer nicht die Lösung. Selbst das ist keine Garantie. Werdet verändert durch die Erneuerung eurer Sinne, steht in Römer 12, Vers 2. Wir brauchen diesen Prozess, dass unser Denkkonzept, unsere Möglichkeit, Dinge wahrzunehmen, zu ergreifen, verändert werden durch die Gegenwart des lebendigen Gottes. Dass das kompatibel wird, dass die Sprache, die Gott spricht, wir verstehen. Ich habe in einer Z diesen Artikel geschrieben, die Wahrheitssoftware, und habe da von einer 156-Bit-Software geschrieben, die eine ganz eine neue Hardware braucht, weil die Computersprache nicht mehr binär ist, sondern Septin ist, und habe da ganz einige so mit den ganzen Fachvokabeln herumgeschmissen und habe einige Briefe von Fachleuten bekommen. Das ist ja, das klingt ja wahnsinnig. Wo gibt's die Software? Dann habe ich ihm die Auflösung geschickt und die Bibelstellen, wo es heißt, wie wir sozusagen diese Wahrheitssoftware in unser Leben bekommen. Nämlich durch den Heiligen Geist. Und dass wir dafür ein neues Betriebssystem brauchen, sprich von Neuem geboren werden müssen, sonst können wir mit diesem binären, nicht funktionierenden System nicht reden, nicht sprechen, weil Gott auf einer höheren Ebene spricht. Septin, so mit 7 Zeichen statt nur mit 0 und 1. Und deswegen brauchen wir diese Erneuerung unserer Sinne, um kompatibel zu werden mit dem, was Gott uns mitteilen will. Und eben auch davor die Stelle, werdet seid nicht gleichförmig dieser Welt. Weil wir lassen uns natürlich von der Welt ordentlich da irgendwo beeinflussen. Und in dem sind wir aber in einem Prozess. Und wachsen. Das ist so, dass wir, wie das in Römer 13 heißt, dass wir heute der Errettung näher sind als am Tag des Glaubens, als wir gläubig wurden. Das müssen wir merken. Also wir sind in einem Prozess, dass das Potenzial dessen, was in uns Wirklichkeit geworden ist, von Tag zu Tag zunimmt. Wenn wir das zunehmen lassen. Es muss nicht unbedingt sein, aber grundsätzlich ist es so angelegt. Und eben auch, wie es im Hebräer heißt, dass wir das Wort vom Anfang irgendwann einmal hinter uns lassen sollten und uns der vollen Reife zuwenden sollten. Auch das ist ein Aspekt, der sozusagen ausgedrückt wird. Wir sollen nicht immer wieder von vornherein über Buße und Waschungen und über so diese Grundregeln uns unterhalten und uns nicht ausstrecken nach dem, was darüber hinaus möglich ist. Das heißt, wir sollten in so einem Prozess sein. Und ich nehme an, ihr kennt das, dass wenn ihr eine Bibelstelle lest, die euch vor 10 Jahren einmal angesprochen habt, dass ihr merkt, dass da noch mehr drin steckt. Und dass du von dieser Bibelstelle ganz neu erfasst wirst und du wunderst dich, wow, warum habe ich das nicht schon früher gesehen? Aber du merkst, dass da Potenzial ist zu wachsen. Und das ist einfach wichtig, dass wir das auch in dem Prozess so sehen und dass wir wachsen wollen. Das ist auch so dieses Prinzip, unser Äußerstes für sein Höchstes. Wir wollen an dem Anteil haben, von dem, das uns zusteht. Wir wollen das nicht brach liegen lassen, das, was uns verheißen ist, sondern wir wollen es ergreifen. Jetzt zu den ganz konkreten, praktischen Dingen, wie man den Willen Gottes erkennen kann. Wie wir das beim Abraham festgestellt haben, da sprach Gott und er hörte. Also das ist ein ganz einfaches Prinzip, wenn man kommunizieren will. Das heißt, es spricht einer und der andere hört. Und wenn ich von Gott wissen will, was sein Wille ist, dann muss ich irgendwann mal mich in diese Situation begeben, dass ich seine Stimme höre. Und die Verheißung gilt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt nicht, dass es nur 1-2 Leute gibt, die was hören und die anderen sind die Armen oder Blöden, sondern das steht jedem zu. Und natürlich, in jedem Stadium unseres Lebens gibt es gewisse Qualitätsunterschiede und wenn man dann was hört, dann kann es sein, dass man sich auch irrt. Und das ist erlaubt, Leute. Es ist erlaubt, Fehler zu machen bei Gott. Gott hat überhaupt keine Probleme mit Fehler. Wenn wir bereit sind, Fehler einzugestehen. Wenn wir mit Gott diskutieren, dass unsere Fehler besser sind als seine Wahrheit, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn wir das locker vor ihm halten und sozusagen im Prozess der Korrekturfähigkeit bleiben, dann ist es null Problemo. Und damit wir mit diesen Fehlern leichter zurande kommen, hat er ja Gemeinde gemacht. Sprich, dass einige Leute zusammenkommen und sich austauschen können. Und die Art und Weise, wie Gemeinde funktioniert, ist ja hängt ja damit zusammen, dass die Gemeinde ja erst entstanden ist, so richtig wie der Heilige Geist ausgegossen wurde. Das ist ja auch in diesem Bericht, wo ich da in der Zeitung habe, diese sogenannte Wahrheitssoftware. Und das ist der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist dir was mitteilt und der Heilige Geist dir was mitteilt und der Heilige Geist mir was mitteilt, dann ist es seine Art, dass er uns nicht austrickst und jedem was anderes sagt und dann am Schluss sagt, Age, jetzt habe ich euch reingelegt, sondern dass er jedem etwas gibt, was zusammengenommen ein ganzes Bild ergibt. Und deswegen ist es notwendig, dass wir das so auch praktizieren. Da gibt's ja eben diese Aussage, wo zwei oder drei versammelt sind. Da steht aber noch vorher, in meinem Namen. Nicht im Namen der Volksmission, auch nicht im Namen von Peter Ischka, sondern im Namen von Jesus Christus. Und wenn jemand von euch getauft ist, dann wurde er auf den Namen Jesus Christus getauft. Ist interessant, gell? Ihr habt einen neuen Namen. Nämlich auch jetzt, wenn man diese Sendschreiben hernimmt, an, glaube ich, Pergamon geht die Nachricht, wer überwindet, der bekommt auch einen neuen Namen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das dieser Name mit dieser Autorität ist. Nämlich kein Name, der über diesen Namen gesetzt ist. Und wenn wir jetzt zusammenkommen, wo zwei oder drei in diesem Namen, in seinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ist ja an sich ganz klar. Christus in mir, Christus in dir, Christus in dir. Schon ist er da. Ganz einfach. Und wenn wir das ein bisschen erlauben, vom Heiligen Geist sozusagen aufzudröseln, dann werden wir so, wie der Paulus, der sagt, wir kennen uns jetzt nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir erkennen anhand von dem, was Christus in dir ist und in dir ist und in dir ist und sehen im Prinzip die Person, den Charakter der Person in einem ganz neuen Licht. Und dieses zwei oder drei ist nämlich auch noch ein wichtiger Faktor, um den Willen Gottes tatsächlich auch zu erkennen. Weil wir wissen aus dem Alten Testament, und das kommt dann auch ins Neue Testament hinein, dass durch das Zeugnis von zwei oder drei eine Sache geklärt wurde. Und nicht, weil einer gekommen ist und gesagt hat, das ist so oder so, das war nichts. Sondern das Zeugnis von zwei oder drei ist da die Grundlage dafür, um etwas auszudrücken, um etwas festzustellen. Und selbst Gott hält sich an dieses Zeugnis von zwei oder drei. Und das lesen wir im 1. Johannes 5, Vers 8, wo es heißt, dass der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Und das ist das Zeugnis Gottes von Jesus Christus als dem Sohn. Und es gibt kein größeres Zeugnis als dieses Zeugnis Gottes. Und wenn Gott sich an das Zeugnis von Zweien oder Dreien hält, dann ist es wichtig, dass wir das auch tun. Und drum ist es sehr, sehr interessant, wenn ihr einen Raum schafft in eurem ganz persönlichen Leben, in dem Leben der Gemeinde, in dem Leben von Hauskreis oder in welcher Form auch immer in den Gebetskreisen, dass ihr euch die Zeit schafft, diesen Freiraum schafft, um zu hören. Und dann das Gehörte auszutauschen und nach diesem Prinzip des Zeugnisses von zwei oder drei zu prüfen. Und es kann nur eine Übereinstimmung geben, oder es gibt nichts. Da muss man dann sagen, okay, müssen wir noch mal genauer hinhören, wenn nichts übereinstimmt. Da muss man sagen, okay, Herr, muss deutlicher sprechen. Oder irgendwie eine geistliche Spülmaschine schicken, dass die Ohren sauberer werden. Egal was, aber jedenfalls, wir müssen uns die Zeit nehmen zu sagen, okay, wenn wir nichts hören, dann machen wir nichts. Lieber Gott, Na, vielleicht macht sie sonst auch nichts, aber egal. Aber jedenfalls, wenn wir nichts hören, machen wir nichts. Und darum bitte sprich laut und deutlich so, dass wir Schwerhöriges auch hören können. Und hilf es, dass wir dieses Prinzip des Zeugnisses von zwei oder drei erleben können. Damit wir da auch sicher sind, dass wir uns nicht quasi irren oder dass wir eben aus unserer traditionellen Glaubensmusterbrille die Dinge anschauen und meinen, das wäre Gottes Wille aufgrund religiöser Strukturen. Wir leben in einer spannenden, heiligen Ungewissheit, weil wir das, was vor uns liegt, noch nicht erlebt haben. Deswegen können wir nicht, wie das eigentlich unsere Natur ist, immer gerne das kopieren, was andere schon vorher gemacht haben. Im Glauben zu wandeln heißt, auf neuen Boden zu gehen. Dinge einzunehmen, die vorher noch nicht eingenommen waren. Und deswegen gibt's dafür jetzt dann nicht das Handbuch, wo man sagt, wie das Ganze ausschaut, sondern da gibt's Dinge, die haben wir noch nicht erlebt. Und deswegen brauchen wir diesen Geist als Sicherung, damit wir in die richtige Richtung gehen. Man kann sich natürlich als Mensch irren. Und wir haben das heute schon mal gesagt, das Bitten ist ein wichtiger Punkt, dass wir eben, dass das mit dem Willen Gottes sehr eng zusammenhängt. Es ist notwendig, den Willen Gottes zu kennen, wenn wir wirkungsvoll bitten wollen. Also diese Bitte, lieber Gott, mach, sind also die unerhörtesten Gebete überhaupt. Das könnt ihr euch abschminken. Versucht, diese Zeit zu schonen mit solchen komischen Gebeten. Das ist für Gott einfach, da hat er so einen automatischen Filter, wo kurz dann abgeschaltet wird. Das geht ihm schon am Wecker, weil das sind die Gebete, die er so massenhaft kriegt und die interessieren ihn nicht. Sondern er will haben, dass wir nach seinem Willen bitten. Dass er merkt, dass wir uns in die Situation gebracht haben, dass wir offen sind für das, was er will. Und ihr kennt ja diese Stelle, dass wir bitten sollen, alles, was ihr bittet in euren Gebeten, vertraut, dass ihr es empfangen habt, so wird es werden. Das ist ja so eine ganz tolle Zeitform. Gell? Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Es hängt damit zusammen, dass wir zuerst in dem Prozess waren, zu hören und erkannt haben, was sein Wille ist. Und wenn wir erkannt haben, was sein Wille ist, dann werden wir auch in der Lage sein, unser Äußerstes für sein Höchstes zu geben. Weil wenn wir das nicht erkennen, dann wird alles so wischiwaschi. Es ist so das laue Christentum, wie wir es in Deutschland haben. Und wo wir eher einen Kurs bei den Moslems machen müssen, wenn es darum geht, wie Mission geht. Weil wir nicht genau wissen, was konkret der Wille für uns hier an Ort und Stelle heute an diesem Tag ist. Deswegen wird natürlich das dann lauer, ist ganz klar. Aber wenn wir seinen Willen wissen, da hat er das dann so kombiniert, dass er sagt, okay, bittet in meinem Willen und es wird euch geschehen. Das hängt eng zusammen. Und er wartet darauf, dass wir das zuerst erkennen, weil wir dann auch entschlossen sind, es zu ergreifen. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang, den müssen wir einfach lernen, dass das eben, wie es in 1. Johannes 5, Vers 14 heißt, und dies ist unsere Zuversicht, dass wir zu ihm, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und drum ist es so wichtig, dass wir uns diesen Raum schaffen, dass wir hören können. Und wenn wir anfangen, seinen Willen zu hören, dann werden wir auch mehr mit seiner Botschaft anfangen. Willen erkennen und Wort Gottes zu erkennen, hängen auch eng zusammen. Das ist im Johannes 7, Vers 17, wenn jemand von Gott Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, dass sie aus Gott ist. Oder ob wir selbst, von uns selbst reden. Das heißt also, der Zugang zur Verkündigung wird ein ganz anderer, wenn wir bereit sind, seinen Willen zu tun. Und sein Wille ist immer was Übernatürliches. Das ist immer was Megamäßiges. Und es ist immer etwas, was wir aus unserer Kraft nicht tun können. Und deswegen werden wir in dem Moment, wo wir in seinen Willen, in diese fertigen Werke einsteigen, merken, wie er greift. Das ist so ähnlich wie beim Turbolader. Wir gehen in dieser Weise hinein, indem wir dem Wort treu sind, indem wir den Willen suchen. Und kaum tritt das ein, dass das zusammenkommt. Auf einmal kommt sozusagen der Turbolader, die Kraft des Heiligen Geistes. Und es geschehen die Dinge aufgrund seiner Kraft. Und wir merken dann an den Ergebnissen ganz genau, das hat mit mir jetzt nichts zu tun. Es ist das Wunder, dass ich mit dabei sein durfte. Und dann werden wir das, was wir heute versucht haben, mühsam hervorzubringen, dankbar zu sein, das wird dann überströmen, weil wir dann so überführt sind von der Herrlichkeit Gottes, dass dieser große Gott mich Würstchen gebraucht, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Das haut dich um, weil du dann richtig überführt bist von seiner Liebe und von seiner Herrlichkeit, weil du merkst, er gebraucht dich, wo du dich selbst vielleicht gar nicht für würdig hältst. Er hält dich für würdig, das zu gebrauchen, dieses Gefäß, um seine Liebe, seine Herrlichkeit Ausdruck zu verleihen. Das ist so gigantisch. Und am Ende heißt es, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das schließt dann sozusagen den Kreis dieser Sache, weil am Schluss wir nichts anderes können, wenn wir das anfangen zu erleben in dem Maß, in dem zunehmenden Maß, dass wir wachsen in dem. Und das sehen wir ja an dem Bild mit den Talenten, dass der mit einem Talent oder mit fünf oder mit zehn, dass das überhaupt nicht bemessen wird und bewertet wird. Und egal an welcher Stelle du jetzt bist, mit dem, was du hast, musst du in dieser Weise agieren. Und du wirst diese Herrlichkeit erleben. Und meistens in einem viel größeren Maß als das, was jetzt in dieser Maßeinheit da drinnen steckt. Und es heißt, sie wurden dann über Größeres gesetzt. Das ist ja auch das, dass wir anhand von diesen Dingen üben und lernen können, um hineinzuwachsen. Um im Glauben zu wachsen und in Übereinstimmung mit seinem Willen zu kommen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für mich von ganzem Herzen, so dran zu sein, seinen Willen zu erkennen und diese Sicherheit zu haben, in jeder Krise, in jeder Auseinandersetzung, dass diese Dinge zusammenpassen und am Ende das herausbringen, was er möchte, dass ich in seinem Reich tue. Diese Krisen, die wir so haben, die sind nicht irgendwie üble Dinge, sondern es heißt ja, dass wir nicht über unser Maß versucht werden. Wenn wir in dieser Beziehung so drin bleiben, dann können wir auch froh sein in solchen Auseinandersetzungen. Weil diese Auseinandersetzungen bringen uns nur näher hin und fordern heraus, dass wir im Glauben einen Schritt oder mehrere Schritte auf ihn zumachen. Und schlussendlich geht's, was wir am Anfang geübt haben, dass wir ihn umarmen und mit ihm in Beziehung sind, denn das ist alles. Unsere Aufgabe ist es nicht, jetzt irgendwelche Leistungen zu vollbringen, sondern aus dieser Beziehung überzufließen. Weil wir so satt sind an der Liebe unseres Vaters, wird das Umfeld automatisch irgendwas mitkriegen. Und da möchte ich euch ermutigen, einfach kühn zu sein. Nehmt einfach eine Bibelstelle. Ich nehme zum Beispiel die Bibelstelle, wo mein Fuß hintritt, das Land ist eingenommen für das Reich Gottes. Und ich komme in vielen Gegenden und ich mache das und keine Ahnung, was passiert, aber ich habe schon an einigen Orten gesehen, dass was passiert. Und ich bin im Namen des Herrn, ihr kennt ja die Blues Brothers, Sonnenbrille auf, Tank voll Benzin und wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Gell? Das ist so die Grundhaltung. Egal was du machst, du bist es. Du bist mit dem verbunden, der sagt, ich bin der ich bin. Der Seiende. Und unsere einzige Hauptaufgabe ist, mit ihm engst verbunden zu sein, ihn zu umarmen, ihn zu lieben. Seine Liebe in uns aufzusaugen. Und dann wird uns so manches aufgehen. Bing, bing. Und wir werden Dinge sehen, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. Und es ist so leicht. Es ist so herrlich, weil er sagt, meine Last ist sanft und mein Joch ist leicht. Oder umgekehrt. Jedenfalls, das ist die Wahrheit. Und das möge der Heilige Geist bewirken, dass das jeder von uns, der heute das gehört hat, auch ganz konkret, er lebt und lebt. Weil nur die Wahrheit, die wir auch leben, die hat die Chance, Früchte zu tragen. So soll es geschehen, im Namen Jesu. Amen.